Bla bla Wiener Schnitzel, bla 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 Kinderdisco, bla bla
Ja,
bla.
sag mal, ist das Wiener Schnitzel so mit Kalb, so richtig?
Eigentlich ist das Puttenschnitzel.
Haha.
Ja, wie ist das dann Wiener Schnitzel? Das ist ja, ne?
Nicht mal Wiener Art.
Ja. Also Mario,
Wir hatten
wenn
nur
ich
noch
vorbeikomme, dann
Puttenschnitzel.
wird das aber hier ein richtiges aufgelegt, ne?
Ein Putenschnitzel Wiener Art.
Also, wenn du herkommst, dann führe ich dich sogar ins Schweizer Haus und da gibt's dann auch
Was ist das
echtes
Schweizer
Wiener
Haus?
Schnitzel im Schweizer Haus.
Wieso gehen
Genau.
wir in Wien ins Schweizer Haus?
Weil das Bier dort gut ist.
Habt
Okay, kein
ihr
gutes
kein
Bier.
vernünftiges Bier?
Fang ruhig an, Tim. Du hörst dann schon, wenn er anfängt. Jetzt nämlich. Hörst du das? Hörst du das? Ja?
Hallo beim Zahlensender. Ich begrüße auf dem Floß den Mario.
Hallo.
In den Höhlen den Phil.
Hall? Hallo? Metall? Nein, Metall.
Und im Dschungel den Jan.
Hallo.
Ich bin der Tim am Strand und
Na
wollte
los,
mal.
mach ein Sandgeräusch.
Und
Was für
wollte
eine
mal wieder
großartige Neuerung.
unsere neuen Soundeffekte ausprobieren.
Herrlich, du kannst das doch nicht ohne Voranmeldung machen. Jetzt ist mein ganzer Kopf total weggespült. Ich sehe nur noch Dschungel.
Ja, war das zu laut?
Nee, aber es war großartig.
Ach
Es
so.
hat mich mitgenommen, es hat mich auf die Insel versetzt.
Siehst du? Ja, ich habe im Kopf, dass du beim letzten Mal, Jan, ja, du warst ja nicht da, aber du hattest mir geschrieben, dass du dieses Ende mit den Zombies komisch fandst. Also.
Ja, das muss ich jetzt ja wieder revidieren mit Zombies. Also die waren Ende der zweiten Folge von der zweiten Staffel waren diese anderen, wie Jin die ja genannt hat, extrem komisch ausgeleuchtet. Also man hat die Gesichter nicht gesehen, die waren alle ein bisschen schwarz und da habe ich gedacht, oh, sind das jetzt Infizierte von dieser Krankheit, dieser nicht mehr sich selbst Herr seienden, was auch immer. Aber das hat sich ja jetzt als falsch herausgestellt.
Ja, weil Phil fand die nämlich total großartig am Ende.
Ja, dieses Gegenteil. Ach so, ja, die Leute schon. Ich fand die Aussage von Jan gar nicht großartig. Die war
Welche
nämlich völlig
Aussage?
falsch. Die Zombies.
Ja, ich habe Zombie jetzt auch nur als erste Verknüpfung genannt gehabt, Tim gegenüber. Was ich großartig davon war, das Auftreten, aber
Ich
diese
fand den Shot auch
Beleuchtung von
ziemlich
denen.
gut. Nee, das hat mir auch voll gut gefallen, weil du gar nicht genau sehen konntest, was das für Leute sind, nur irgendwelche
Ja.
Kühen mit Keulen in der Hand.
Genau. Und ich dachte halt, die wären von irgendwas dann so schwarz geworden. Also durch die Krankheit, was auch immer.
Ganz dünnes politisches Eis, Jan. Ganz, ganz dünn.
Ich sage ja nicht, dass man durch eine Krankheit schwarz wird, außer man hat Lepra. Oder?
Ich habe keine Ahnung.
Sachen rausschneiden, bitte.
Ja. bevor ihr euch weiter reinredet, fangen wir an, oder? Wir kommen jetzt zur dritten Episode der zweiten Lost-Staffel. Die heißt Orientierung.
Ja,
Und
aber
auf.
bevor wir einsteigen,
Ja.
möchte ich gern nur aufwerfen, wie krass ich das jetzt die ganze letzte Woche fand. Immer wenn ich Nachrichten geguckt habe, habe ich ein bisschen an unseren Podcast denken müssen, wenn die Nachrichten von der malaysischen Flugmaschine, vom malaysischen Flugzeug kamen.
Weil das verschwunden ist, ja, habe ich auch
Das
heute gedacht.
verschwunden ist und keiner
Ja.
weiß wo, jetzt sagt auf einmal die CIA oder wer auch immer, auf jeden Fall die Amerikaner, dass es vielleicht noch ein paar Stunden weitergeflogen ist, nachdem es vom Radar verschwunden ist. Dann gab es da zwei Leute mit falschen Pässen und so weiter. Und was mich daran am meisten fasziniert, ist, wie ein Flugzeug mit 240, 250 Personen an Bord einfach verschwinden kann und es ist auch mit globaler Überwachung, Satelliten und so nicht möglich, das schnell zu lokalisieren, wenn es so verschwindet, wie es jetzt verschwindet. Und das hat mich irgendwie so an Lost und an unseren Podcast erinnert.
Ja, schon seltsam. Man denkt ja, jeder Quadratzentimeter wird irgendwie mit Satelliten abgescannt, aber scheinbar.
Ja, sieht man erstmal, wie groß das. Also, als ich über den Pazifik geflogen bin, dachte ich auch, heilige Scheiße, du bist jetzt hier und in jede Richtung 1000 Kilometer einfach nur mehr. Hoffentlich stürzt er nicht ab.
Ja. Aber wahrscheinlich ist das mit dem Flugzeug nicht so gut ausgegangen wie bei Lost.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Ja, aber mehr weiß man im Moment noch nicht. Gut, also kommen wir zur dritten Episode der zweiten Staffel. Ich habe ja schon gesagt, die heißt Orientierung und auf Englisch Orientation. Und im Fokus der Rückblenden steht Locke. Ja, ich glaube, Jan, du wolltest dir das näher angucken oder wolltest das jetzt näher besprechen, richtig?
Genau.
Ja, dann leg doch mal los.
Also vorneweg, ich habe die vorige Log-Folge nicht gesehen. Das war die, wo ich mir selber im Podcast angehört habe und da habe ich jetzt in der Folge gemerkt, dass man doch ganz gut dann die Brücke schlagen kann. Also wenn man eine Folge nicht geguckt hat, aber den Podcast dafür hört.
Du meinst, wir sollen uns ein bisschen auf die Schulter klopfen?
Genau, ich wollte euch allen jetzt damit verbal auf die Schulter klopfen.
Ja.
Bei der vorherigen ging es um diese Niere, die er verloren hat, weil sein Vater ihn da reingelegt hat.
Ja. Mhm. Ja, das habt ihr ja auch besprochen, dass er eben von seinem Vater da reingelegt wurde, der ihm erst die Vaterfigur gegeben hat und ihn danach wieder verstoßen hat. Und das wird auch sehr thematisiert in den Rückblicken in dieser Folge. Und zwar ist Locke schon ein bisschen kahler auf dem Kopf, noch nicht so kahl wie auf der Insel. Er hat nur ein paar Haarsträhnen, also spärliche Behaarung, könnte man sagen. Auf so eine Art, ich glaube, Selbsthilfetreffen von einer Selbsthilfegruppe, die, ich weiß nicht, vielleicht nicht mit ihren Eltern klarkommt oder Universalprobleme hat. Auf jeden Fall
waren
eskaliert
Leute,
das.
Die sich nicht im Griff haben und irgendwo ausrasten.
Kann auch sein. Eine echauffiert sich, dass ihr $30 nicht zurückgezahlt wurden und da tickt Locke meiner Meinung nach völlig zu Recht aus und sagt, dass ihm eine Niere weggenommen wurde und er jetzt behandelt wird wie der letzte Dreck und er gerne mit der Frau mit den $30 tauschen würde. Und so kommt dann nach diesem Treffen die Therapeutin ein bisschen auf ihn zu und beglückwünscht ihn dazu. Das wäre ein Satz, wo er so die Sachen, die er dann gesagt hat, würde sie eigentlich auch gerne jede Woche den Leuten an den Kopf knallen.
Das war gar nicht die Therapeutin, das dachte ich beim ersten Mal gucken auch.
Okay.
Das war auch eine Teilnehmerin.
Ja. Okay, ja, ich dachte, das wäre die Runde sozusagen führt.
Nee, ist mir auch heute, als ich es nochmal geguckt habe, erst aufgefallen.
Die sahen sich dann sehr ähnlich oder ich habe nicht genau drauf geachtet. Dann war es eine andere Teilnehmerin und die ist augenscheinlich schon an Locke interessiert, sagt auch, dass sie auf kahle Männer steht und er sagt, ich bin nicht kahl.
Ja, das, und das ist eigentlich ziemlich
Zeit.
Lustig, weil das ja hier Peggy Bundy ist. Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Ja.
Ist mir die gar nicht aufgefallen.
Ich kenne sie nur mit hochtopierten Haaren und Riesenperms.
Das ist ja. Peggy Bundy.
Ja.
Sieht recht gut aus.
Habe ich dich jetzt schockiert?
Ja, ich kenne El Bundy gar nicht so, aber ich dachte immer, die hätte dunkle Haare.
Ja, die trägt er ja
glaube ich, so rot gefärbt.
Ach so.
Ja. Die übrigens aktuell auch in Sons of Anarchy mitspielt. Und da auch eine ganz andere. Also, das ist eigentlich eine richtig gute Schauspielerin und eine richtig gute Sängerin.
Das hätte ich nicht. Das ist wie der Vater von Malcolm mittendrin. In der Serie ist es auch total kacke. Obwohl, ja, ich finde die Bundys immer noch besser als Mac mit drin.
Ah, das geht mir anders. Ja, aber ihr habt recht, ja. Das ist, die heißt Katie Sagal oder Sagal, wie man das ausspricht. Und ist Peg Bundy.
Mhm.
Ist mir nicht aufgefallen.
Haha, schlecht recherchiert. Kein Fun Fact.
Aber wir haben auch Helen schon mal kennengelernt, zumindest über das Telefon. Nämlich in dem letzten Flashback, in der letzten Locke-Folge hat ja Locke mit Helen telefoniert, oder?
Ach richtig, der wollte sie mit nach Australien nehmen.
Ne? Ja, stimmt, und wir dachten, ja, das wäre eine Prostituierte oder eine Psychiaterin, aber es war beides nicht.
Genau. Ja, er hat doch mit verschiedenen Frauen telefoniert, oder?
Nee,
ich dachte, einmal hätte er mit so einer Sextante telefoniert und einmal.
Ja, bei einer von denen.
War das dieselbe Frau?
Ich weiß nicht, aber eine, mit denen er telefoniert hat, die hat ja gesagt, das kostet, das könnte er sich nicht leisten. Ja.
Ach so.
Ja, also ich dachte, das waren zwei verschiedene.
Okay.
Und Helen war nur die, die er mit nach Australien nehmen wollte.
Okay, dann habe ich das doch nicht mehr richtig in Erinnerung. Okay.
Wer weiß.
Kann man ja nochmal nachhören im Podcast.
Genau. Wie einfach jetzt die Wordcloud nach Prostituierte durchgucken. Wo war ich? War beim Flashbacks, also.
Ja, sie trifft ihn eben nach dieser Runde da.
Genau, da eigentlich ist da auch nicht viel zu sagen zu den Flashbacks. Aber wenn man diese runterbricht, ist es eigentlich, dass sie sich für ihn interessiert, er aber noch sehr an den Vorfällen mit seinem Vater hängt. Also man merkt, dass er damit nicht abschließen kann, noch nicht abgeschlossen hat. Deswegen er auch anscheinend jede Nacht immer wieder zu diesem Grundstück von seinem Vater fährt. Ich habe den Vater ja vorher nicht gesehen. Und als plötzlich in einem Flashback dann ein älterer Mann zu ihm in den Wagen steigt und ihn fragt, was das soll und warum er, ne? Er sollte jetzt endlich hier abbauen und ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf und Locke fragt nur noch zurück, why, warum, wieso? Weil er offensichtlich nicht erwünscht ist. Das wird ihm auch direkt ins Gesicht gesagt und ich glaube, dass dieser Mann der Vater ist.
Ja, genau.
Genau, und er gibt ihm ja auch zur Antwort hier, es gibt kein Warum, ja, keinen großen Masterplan.
Genau.
Ich habe halt eine Niere gebraucht und du hattest eine.
Ja, und deswegen habe ich die Vaterfigur gegeben, du hast mir die Niere gegeben und dann war sozusagen der Deal schon abgeschlossen.
Ja, und jetzt sind wir fertig und verpiss dich.
Genau. Und Locke kommt damit immer noch nicht klar und dann versucht Helen das aber ein bisschen, wo er stellt ihn irgendwann vor ein Ultimatum, dass sie von ihm verlangt, nicht mehr zum Haus seines Vaters zu fahren.
Und da sind die ja schon eine ganze Weile zusammen. Also sie
genau,
gibt ihm
das
doch irgendwie
ist,
so zum
sechsmonatigen Jubiläum, ja. Wo sie
genau, ihm, gibt sie ihm ja den Schlüssel.
Ihre Wohnungsschlüssel schenkt und mit der Bedingung, dass wenn er über Nacht bleibt, er auch wirklich über Nacht bleibt und nicht zu seinem Vater fährt. Er hält sich da leider nicht dran, fährt zu seinem Vater und sie folgt ihm und schmeißt dann seine Autoschlüssel über den Zaun aufs Grundstück seines Vaters und stellt ihn dann wirklich vor das Ultimatum, sich zu entscheiden für sie oder für diesen Vater, der ihn überhaupt nicht akzeptiert, liebt, was auch immer. Ja, den ja wortwörtlich verstoßen hat. Und dann sagt er, er braucht da aber, oder sie hilft ihm, oder sie sagt, sie wird ihm dabei helfen, weil er es nicht alleine kann, loszulassen von seinem Vater, von dieser Bindung. Und dann nimmt er ihre Hand und die, ja, als Zeichen, dass er sich auf sie einlässt und sich helfen lässt.
Mhm.
Und wenn ich mich recht erinnere, waren das die ganzen Rückblenden.
Ja. Nur noch eine Sache, sie sagt noch, das ist nur eine Frage des Vertrauens und das ist ja das Problem, was Locke gerade hat.
Genau, it's a leap of faith, also ja. Ein Sprung des Glaubens sozusagen.
Und genau der Begriff taucht ja auf der Insel später auch.
Genau, das schlägt die Brücke endlich dann zwischen der Inselhandlung und den Flashbacks, weil sonst waren die schon sehr voneinander abgetrennt, fand ich.
Weil ja auch Locke gar keine so große Rolle hatte. Ja, schon in der Folge, aber nicht ausschließlich.
Genau. Für die Inselhandlung, da ist am Anfang auch nicht viel Neues. Passiert eigentlich überhaupt nichts, weil die ganze Handlung noch einmal wieder durchgekaut wurde.
Ich wollte gerade sagen, am Anfang passiert ja nochmal
was. Zum dritten Mal.
Ja. Das war nervig und fad.
Ja. Ja, aber es war ganz schnell. Das war ja noch vor der
Wir sind Lost ja diesmal über den Punkt rausgekommen.
Ja, aber genau. Das Lost-Zeichen, das kommt ja manchmal erst 5 Minuten oder 7 Minuten in der Folge.
Das kam auch diesmal ziemlich spät, das stimmt, ja.
Also wo dann herauskommt, ne, dass Habt ihr euch eigentlich letztes Mal schon darüber unterhalten, warum 108 Minuten dann immer da kommt?
Nein, weißt du es?
Ja, das ist die Summe von den ganzen Zahlen. Ah. Also,
ja.
Tatsächlich.
Wow.
Also ja. Ist mir aufgefallen, als Lock das dann da eingetippt hat und Execute gedrückt hat. Und wo waren das
ja.
Jetzt? Ah ja. Das auf 108 Minuten drückt. Da komme ich dann nachher nochmal drauf
ja,
zurück.
Zum einen könnten die ja jetzt einfach mal probieren, höhere Zahlen einzugeben.
Genau. Vielleicht steht dann was anderes
auf 108 Minuten. Okay, dann komme ich nicht später darauf zurück, weil als Lock das nachher nochmal eingeben will, tippt er 32 am Ende ein und will schon Execute drücken, bevor Jack ihn dann korrigiert. Und ich frage mich, ob dann 98 rausgekommen wäre an Minuten.
Das ist die große Frage. Aber ich glaube, da müssen wir nachher doch nochmal genauer drüber sprechen, über die Szene, ja. Weil man da noch ein bisschen Zwischenwissen braucht, um darüber genauer zu reden.
Ja. Also am Anfang ist es eben so, dass die Szene direkt weitergeführt wird aus Kates Sicht, die sich in die Waffenkammer abhangelt, sich gleich eine fette Shotgun nimmt und sich damit von hinten an, wie heißt der Kerl noch?
Desmond,
ich war mir nicht ganz sicher, heranschleicht und ihn eins überzieht.
Mhm.
Und ihn somit entwaffnet, weil er und Jack standen sich ja noch mit erhobenen Knarren gegenüber. Also Desmond hat Locke bedroht und Jack aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen.
Und dabei geht aber ein Schuss los und trifft den Computer.
Genau, als Kate Desmond eins überzieht, trifft den Computer, der Computer geht in Rauch auf und...
Der Apple II.
Danke, dass du das nochmal erwähnt hast, Phil.
Das ist ein Apple II?
Ja,
du hast wohl unseren Podcast nicht gehört.
Für mich war der einfach sehr antik.
Ich habe keine Ahnung. Tim sagt, es ist ein Apple II.
Ich habe einmal erwähnt, dass das ein Apple II ist und seitdem sagt das der Film laufend.
Halliburton?
Ja.
Ich hoffe ja immer noch irgendwann auf Werbeeinnahmen.
Von Apple?
Ja, also der Computer geht in Rauch auf und Desmond ist entsprechend niedergeschlagen.
Ja, niedergeschlagen ist kein Ausdruck, er ist panisch.
Ja.
Weil, aber, also diese ganze Folge geht mir wirklich, muss ich sagen, ein bisschen auf die Eier, weil ich da, und das nervt mich fast noch am meisten, ich völlig auf einer Wellenlänge mit Jack bin.
Was diese
ganze Nummernsache angeht. Also einerseits ist Desmond völlig panisch, läuft dann rum, versucht und macht sich daran, den Computer zu reparieren, damit man auch die 108 Minuten später die Zahlenkolonne eingeben kann, um nach seiner Aussage die Welt zu retten.
Mhm.
Dazu sucht er irgend so ein Kram zusammen, keine Ahnung, irgend so ein Einmachglas voll, ich nehme an, Ersatzteilchen. Den Computer. Und Jack stellt ihn dann vor die Räder, also nimmt ihn dieses Glas irgendwie ab und sagt, erklär uns, was hier los ist. Und er sagt, schaut euch den Film an. Während er sich daran macht, den Computer zu reparieren, bauen die dann eben da eine kleine Videovorführanlage im Bunkerwohnzimmer auf.
Ja, das war wie bei uns in der Schule früher.
Echt, aber die Qualität war... Wirklich, also ich hab's.
Ja, naja, so mit diesen scheiß alten
Filmen.
Ja, mit den Projektorfilmen, genau. Aber ich fand den Ton auch so unglaublich schwer zu verstehen.
Ja, aber das war ja Absicht. Das war ja so auf alt und schon kaputt gemacht.
Ja, von, jetzt habe ich auch den Namen
wieder vergessen. Da waren ja auch immer Sprünge drin.
Von der Firma.
Dharma Initiative.
Dharma, okay, ja.
Das ist eigentlich keine Firma, sondern so eine Stiftung, glaube ich.
Ja, es ist eine Forschungseinrichtung,
genau,
wie ich verstanden habe. Ursprünglich von zwei Doktoranden oder Doktoren gestartet, die...
Dieter Gross, sagt er, heißen die.
Ja.
Und dann gibt es noch diesen Menschen, der das finanziert, der heißt Alvar Hanso, ein Däne.
Genau,
oder?
Den man nur im Halbschatten hinter einer großen... Fensterscheibe in einem Hochhaus sieht.
Mhm. Ja, der soll ja auch so irgendwie so ein bisschen werden. So ein, naja, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein Zwielichter, sagen doch irgendwie Waffenhersteller oder irgend sowas.
Ja, aber ein Großindustrieller, ja. Es wird eigentlich sehr gesagt, dass es sehr innovativ sein soll, dass auf den Idee von diesen zwei Doktoranden oder PhDs diese fundierte Initiative, diese Forschungsinitiative, dann fängt es eben an mit
was die alles erforschen.
Genau, dann kommt alles. Also erst, ich weiß nur, am Anfang steht eine Naturwissenschaft, ich weiß nur nicht mehr welche, ich glaube, es war irgendwas mit Biologie.
Mit Meteorology.
Ah ja, okay, dann war es Wetterkunde.
Ja, richtig.
Meteorologie.
Aber Biologie auch, weil dann sieht man ja die Eisbären da.
Ah ja, genau. Und Zoologie war das, genau. Glaube ich. Mhm. Ja. Und dann
also Psychologie, Parapsychologie. Psychologie
und dann
Elektromagnetismus.
Ja, und Sachen in Richtung Metaphysik, also bekloppte Physik.
Also so typische sozusagen 70er-Jahre-Technologien.
Ja. Ja, ja, wir halten die Augen zu und du zeigst auf den roten Ball. Wenn du dich
genau
sehr konzentrierst, dann wirst du den roten Ball vor deinem inneren Auge sehen und so weiter. Solche Wissenschaft.
Ja, was und die haben da doch auch irgendwas erzählt davon, um halt so eine, um so die, die perfekte Gesellschaft der Zukunft.
Ja, das stimmt, hat mich ein bisschen an Bioshock erinnert.
Ja, genau, und das habe ich nämlich schon gesagt, als sie so den Bunker da betreten haben.
Ja.
Das ist alles, also das wirkt total wie so ein Bioshock-Szenario.
Ja, ich habe nicht, als ich diese Folge, wo sie in den Bunker gekommen bin, habe ich für mich, da war ich ja leider nicht da, um beim Podcast dabei zu sein, war für mich in Spielen ausgedrückt, erstmal Far Cry und dann kommst du total in Bioshock rein, wenn auf einmal dieser Bunker da ist mit der Musik und überhaupt diesem Ambiente.
Ja, und jetzt ja eben noch viel mehr, also dieser irgend so ein verrückter, reicher Typ, der die perfekte Zukunft erschaffen will. Und man kommt da dann hin, wenn alles kaputt ist und irgendwas schiefgegangen ist.
Ja. Wie dann eben irgendein Weißkittel auf dem Video sagt, na, also man befände sich in der Forschungseinrichtung 2, wenn ich mich recht erinnere.
3.
3 war es.
3. Okay. Steht auch ganz am Anfang auf dem Film 3 von 6.
Ja, und da steht Orientation auf der Filmdose.
Genau, und deswegen heißt die Folge wohl auch so.
Wobei ich mich frage, warum das da draufsteht. Also es ist für mich kein Orientierungsfilm.
Naja, er sagt ja, was die da tun sollen in diesem Bunker.
Wenn du da reinkommst, guckst du dir den Film an und dann weißt du, was deine Aufgabe ist. Ja. Nämlich den Knopf.
Ja, aber für mich ist eine Orientierung, dass du noch eine Wahl hast. Also so Orientierungswochen zum Beispiel an der Uni oder so. Ja, so.
Na, die Wahl haben die Leute wahrscheinlich vorher. Kannst
sagen, oh, nein. Ja, auf jeden Fall, dieser Film sagt, oder der Weißkittel im Film sagt, ist nach dem Incident, wird nicht weiter beschrieben, wäre es dann die Aufgabe von den Insassen, die vorrangige Aufgabe von den Insassen von Forschungseinrichtung 3, alle 108 Minuten auf einen Knopf zu drücken.
Mhm. Und eigentlich sollte aber denn ihre Aufgabe sein, in Station 3 den Elektromagnetismus zu erforschen, der auf diesem Teil der Insel sehr stark ist.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob da das Wort Black Rock schon fällt. Ich glaub,
nee.
Ja. Hatte ich gerade im Kopf, aber weiß ich gar nicht vorher.
Ich hätte noch was zu dem Moderator.
Das wusste ich.
Der heißt Dr. Marvin Kendall. Und ist euch aufgefallen, dass der eine Armprothese hat?
Nee.
Ja.
Überhaupt nicht.
Der linke.
Ja. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe es gelesen. Aber dir ist aufgefallen.
Okay. Nee, ich habe es auch gelesen.
Mario, ist es dir aufgefallen?
Nein.
Dann hat er eine sehr gute Prothese.
Ja, der hängt halt da so runter.
Aber ich fand diesen Film alles andere als befriedigend.
Ja.
Und als dann Locke danach sagt, wir müssen ihn uns nochmal angucken, dachte ich.
Bitte nicht.
Ja. Also da den Film muss ich mir nicht nochmal angucken, weil er hat null Aussage gehabt. Der hat null Informationen. Naja,
aber zu Locke passt es doch. Dieses.
Ja, aber er hat auch für Locke, finde ich, also Locke hat mir in der Folge überhaupt nicht gefallen, weil er einfach so, er vorher hatte für mich so eine Art logischen Glauben halbwegs noch gehabt. Aber das ist einfach jetzt völlig blinde Hingebung.
Ja, der ist doch auch ein bisschen verzweifelt. Das kommt doch auch ein paar Mal hier in der Folge wieder vor, dass er Angst hat, dass er falsch liegt. Und der will jetzt auf Biegen und Brechen beweisen, dass er recht hat.
Also meinst du, er will den Film nochmal gucken, weil er ihm auch nichts gesagt hat, aber er denkt, da muss Info drin sein, da muss etwas drin sein, was mir was zeigt.
So habe ich das verstanden, ja.
Das kann gut sein, weil ich war da zum ersten Mal in dieser Folge auf Jacks Wellenlänge, als der sagte, nee, wir müssen uns den auf keinen Fall nochmal angucken, das ist Schwachsinn.
Aber von Jack ist das ja auch immer nur weil da kommen wir ja später noch. Sag ich später.
ich habe noch einen Fun-Fact zu dem Schauspieler von François Chau. Heißt der Schauspieler. Also der diesen Orientierungsfilm-Moderator gespielt hat. Und zwar spielt er in Wing Commander 3 und 4 den Vagabond, einen Jagdpiloten, falls jemand das Spiel oder die beiden Spiele gespielt hat. Bei dem ja auch Mark Hamill mitspielt. Kennt ihr nicht?
Nein. Mark Hamill schon, aber Wing Commander habe ich nie gespielt.
Eieiei.
Wing Commander ist, glaube ich, ein Klassiker, aber ich habe ihn auch nie gespielt.
Naja, auf jeden Fall spielt er da auch mit. Das waren ja so mit die ersten Computerspiele, bei denen so richtige Schauspieler mal mitgespielt haben.
Die große Command & Conquer-Erung.
Ja, stimmt. Könnte sein, dass Command & Conquer noch vorher war, ja.
Ja, aber die hatten keine richtigen Schauspieler.
Stimmt.
Zumindest am Anfang nicht.
Später dann schon. Später hatten sie ja dann die ganzen Lost-Schauspieler.
Ja, Lost und Battlestar Galactica
genau,
haben sie alle eingekauft.
Ja. Na gut, dann zurück zum Bunker.
Ja. Desmond versucht, den Computer zu reparieren, aber da die anderen schon sagen, wir kennen wem, der es wahrscheinlich kann, wird Kate losgeschickt, Said zu holen. Und währenddessen gucken sich halt Jack und Locke den Film an und Desmond versucht, den Computer zu reparieren. Kate findet Said dann noch am Strand und entführt ihn gleich zurück.
Das war übrigens eine witzige Szene, weil Hurley hilft ja gerade Said, da irgendwie Koffer durch die Gegend zu tragen. Und schon in dem Moment, in dem Kate da aus dem Dschungel kommt und nur Said ruft,
lässt er los
und lässt den Koffer fallen.
Er sagt ja vorher auch noch, es wird Zeit, dass hier mal wieder ein bisschen ruhig, dass es hier wieder ein bisschen ruhiger wird. Und dann kommt sie aus dem Dschungel gerade.
Genau. Die beiden machen sich also zurück auf den Weg zum Bunker, was eigentlich dann nur schon ein bisschen verdeutlicht, dass Said es richten wird, hoffentlich auch, weil Desmond es nicht schafft. Er probiert's, schaltet den Computer an und überall fällt der Strom aus. Also er hat irgendwo einen kurzen eingebaut und dann steigt noch ein bisschen Rauch auf von dem Computer und ich glaube, mittlerweile ist die Uhr auf irgendwas zwischen 25 und 45 Minuten. Und dann gerät er richtig in Panik und fängt an, erstmal in der Waffenkammer sich eine Waffe, glaube ich, zu holen, dann Sachen, Vorräte, Nahrungsvorräte und so weiter, alles in seinen Rucksack zu stopfen und auch die Medikamente, die er sich wohl jeden Morgen gespritzt hat und macht sich auf, den Bunker zu verlassen. Denn er ist vor ein paar Jahren da gestrandet. Das erzählt der Jack erst später, oder? Nicht, dass ich jetzt vorgreife.
Ja, aber macht
ist ja egal.
Ja, also er ist vor ein paar Jahren da gestrandet und wurde, während er sich auf diesem Wettrennen um die Welt befand, von dem er Jack ja zwei Folgen zuvor erzählt hatte, bei dem Stadionlauf in der Rückblende, und wurde von einem Mann, dessen Namen ich auch vergessen habe.
Kelvin, glaube ich.
Wie?
Kelvin.
Ja, kann sein. Das hätte ich eigentlich mir merken müssen, wenn er wirklich Kelvin hieß.
Ich glaube Kelvin.
Stimmt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Er hat den zweiten Markt.
Lord Kelvin.
Ach so, ich dachte jetzt an.
Nachdem die Temperaturskala benannt ist.
Ja, aber die haben doch laufend irgendwelche bekannten Namen so
ja,
aus
aber
der
deswegen
Zeit.
Ja, aber meistens fällt es mir auf.
Ach so.
Deswegen müsste es mir im Kopf bleiben eigentlich, weil Rousseau und so weiter, das merkt man sich schon.
Mhm.
Der jedenfalls hat Desmond aufgelesen, mit zur Station genommen und ihn initiiert, also zum zweiten Besatzungsmitglied in diesem Bunker 3 gemacht, denn Kelvin hat all die Zeit davor immer alle 108 Minuten den Knopf gedrückt. Und dann 3 Jahre, bevor die Leute mit dem Flugzeug auf dem Island zerschellt, hätte ich jetzt mal gesagt, gestrandet sind, ist Kelvin gestorben und Desmond musste alleine alle 108 Minuten auf den Knopf drücken.
Naja, drei Jahre vorher ist Desmond da angekommen. Wenn Kelvin gestorben ist, erfährt man nicht wirklich.
Ich hatte jetzt im Kopf, dann ist er 3 Jahre da. Ich hatte gedacht, das wäre 3 Jahre seit dem Tod gewesen.
Aber ich finde, Desmond sieht ganz schön normal aus für jemanden, der nie länger als 1,5 Stunden schlafen kann.
Ja. Ja. Und er hat auch noch eine gesunde Hautfarbe für jemanden, der so lange unter der Erde ist.
Vielleicht ist da ja ein Solarium.
Ja, der hat doch da seine UV-Lampen.
Genau.
So. Doch, wir haben doch da Lampen gesehen, die Sonnenlicht simulieren.
Ja,
beim letzten Mal. Ja, aber Tageslichtlampen geben dir, glaube ich, keine Bräune.
Glaube ich auch. Da brauchst du schon eine Solariumlampe, so eine UV-Lampe, ja.
Ja, ist da bestimmt auch.
Bestimmt.
Der hat alles da unten.
Von dieser Initiative.
Ja.
Ich glaube übrigens, habt ihr rausfinden können, ob der Australier ist, der Desmond?
Nee, Schotte.
Schotte.
Schotte? Okay.
Mhm. Ja.
Dann hat sich mir
du der... Du hast es auf Englisch geguckt, oder?
Genau, genau.
Ja. Ich finde, da hört man das ziemlich deutlich.
Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Für mich war es ein bisschen australisch, auch mit dem Brother, obwohl dann als Australier hat er, glaube ich, eher Mate gesagt.
Ja, die sprechen ja auch so einen Slang, aber der ist Schotte.
Das sind ja auch alles britische Verbrecher da.
Genau.
Boah, heute genau. Sagen,
der ganze britische Abschaum. Ach, und wären doch keine Ausländer.
Keine Aussicht zu.
Haha.
Naja, auf jeden Fall macht er sich von dann und Locke fragt ihn noch, was jetzt werden soll. Und er sagt, ja, ich bin jetzt weg. So mehr oder minder.
Viel Glück. Und Jack läuft ihm aber hinterher.
Ja, genau, weil Jack kann sich nicht damit abfinden und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn dir jemand erzählt, drück alle 108 Minuten auf Execute, nachdem du diesen Code eingegeben hast, dass man das wirklich 3 Jahre lang macht, ohne es zu hinterfragen. Und allein, also bei mir ist es meine Natur, die Neugier. Für mich würde es sich nicht lohnen, 3 Jahre lang alle 108 Minuten da drauf zu drücken, um die Welt zu retten.
Du würdest auch auf den Knopf drücken, wenn er draufsteht. Nicht drücken.
Ja, rote Knöpfe sind ein Problem für mich.
Ja. Wenn du hier drauf drückst, also dann zerstörst du das Universum, dann müsstest du das ausprobieren.
Für mich ist das so ein bisschen märtyrermäßig. Weißt du, man bringt sich nicht für seinen Glauben um, aber die leben ja auch nicht mehr für diesen Glauben. Also man kann mir nicht erzählen, dass das Leben ist, was sie machen. Alle 108 Minuten da draufdrücken und sein gesamtes Dasein darum arrangieren.
Ja.
Für mich wäre es keine Alternative. Deswegen würde ich entweder die Zeit runterlaufen lassen oder mal einen falschen Code eingeben. Einfach mal gucken, was passiert.
Aber dann zerstörst du doch die Welt.
Ja, aber es kann mir scheißegal sein.
Ja, aber du sagst ja die ganze Zeit, du bist auf Jacks Linie und warten wir mal ab, bis wir zum Ende kommen. Also Jack verfolgt ihn.
Genau, also bis dahin.
Und hat ja davor
noch auf Jacks Linie.
Schon mal so eine kurze Unterhaltung mit Locke, in der man, finde ich, sieht, wie verzweifelt Locke gerade ist. Weil Locke ist da ja, wendet sich ja total hilfesuchend an Jack und sagt, was sollen wir denn jetzt machen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und als Jack dann sagt, nix, wieso, was sollen wir denn tun? Kriegt er, finde ich, schon so einen kleinen Zusammenbruch mit. Ah, das war aber nicht das, was jetzt hätte passieren sollen. Und lass mich nicht alleine hier. Und oh mein Gott, ich bin total überfordert.
Genau, weil Jack geht ja dann auch nicht, um Desmond zu verfolgen, sondern er geht einfach. Er sagt, ich hau ab, ich bin raus, im wahrsten Sinne
des Wortes. Genau, um zu beweisen, wie egal ihm das alles ist.
Ja.
Und er hat auch, finde ich, die völlig naheliegenden Rückschlüsse gezogen nach dem Film, wenn er sagt, da geht er ja zu Desmond hin und sagt, glaubst du den ganzen Mist wirklich?
Ja.
Und er glaubt, und ich finde, das ist auch viel einleuchtender, dass diese ganze Anlage, dass dieser ganze Mist ein psychisches Experiment ist, das jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Ob Leute sich so manipulieren lassen, dass sie wirklich alle 108 Minuten auf den Knopf drücken.
Ja, aber Desmond sagt ja auch, er hat sich das jeden einzelnen Tag gefragt, ob das so ist.
Und hat es dann doch gemacht, ja. Ja, aber ich finde schon, das ist ja wirklich eine sehr plausible Theorie. Ich bin auch völlig deiner Meinung, Jan. Ich bin nur nicht der Meinung, dass Jacks Meinung deine ist.
Ja, aber es ist ja quasi Jacks Meinung.
Naja, da kommen wir später zu. Ganz kurz nochmal, das macht ja alles überhaupt sowieso gar keinen Sinn. Warum sollte man, um irgend so eine, irgendetwas auszulösen, einen Menschen an einen Computer setzen, der alle 108 Minuten 5 Zahlen eingibt und dann auf einen, oder 6 Zahlen und dann auf einen Knopf drückt, während da eine Uhr drunter zählt. Das kann der Computer ja selbst machen.
Wir haben doch schon bei den Simpsons gelernt, es geht furchtbar schief, wenn du da irgend so ein Ding vor die Tastatur setzt, das die ganze Zeit immer die Taste drückt, die gedrückt werden muss. Ja.
Aber auch mit einem Apple II könnte man sich ein Skript schreiben, was alle 108 Minuten diese Zahlen ausgibt.
Das sage ich ja gerade.
Da
braucht man höchstens einen Menschen, um zu überwachen, dass das auch alles läuft, um das zu warten.
Genau, zwar alle 108 Minuten.
Aber Phil hat auf einen Vogel angespielt, der auf Y drückt, bis er umfällt. Er hatte nur einen Job.
Na gut.
Aber kommen wir darauf zurück, dass Jack Desmond einholt. Ich weiß gar nicht, ob er ihn wirklich verfolgt hat. Und ein bisschen einen kleinen Ausraster kriegt, weil er absolut nicht einsehen kann. Und da bin ich nicht auf Jacks Wellenlänge. Allein mir ist der Gedanke, den Jack hat, dass das alles Schwachsinn ist. Der ist auch meiner. Aber Leute dafür so anzugehen, weil er hält ihm ja die Knarre vors Gesicht und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass du 3 Jahre lang an diesen Mist glaubst.
Hm.
Das ist dann ja nicht mehr so.
Ja, das ist ja schon so ein ziemlich deutliches Zeichen, dass er sich da eben selber doch gar nicht so sicher ist.
Ja.
Und in der Szene, da kriegt er ja auch so einen kurzen Heulkrampf, weil er an seine, ich hab vergessen, wie seine Frau hieß.
Susan, oder?
Keine Ahnung, ist ja auch wurscht.
Egal.
Kriegt er ja mal wieder so einen kurzen Schmerzanfall und fängt an zu weinen und kann's schon wieder nicht. Der
Schauspieler?
Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Der Schauspieler kann nicht glaubwürdig weinen, überhaupt.
Das geht mir bei Locke aber genauso.
Ja, aber Locke macht es ein bisschen weniger, macht einfach ein bisschen weniger und dann wirkt es nicht ganz so schlimm, finde ich.
Ja, weil Desmond sich in der Szene erinnert. Er erinnert sich daran, dass er...
dass er Jack kennt.
Dass er Jack kennt und dass er ihn da damals kennengelernt hat. Und das Lustige an diesen beiden Szenen ist, dass Jack ihn jetzt fragt, warum läufst du weg? Du weißt ja nicht mal, wovor du wegläufst. Und damals hatte Desmond Jack gefragt, wovor läufst du weg?
Mhm.
Ja, genau, und das ist ja auch der Punkt, an dem er sich dann erinnert.
Genau. Und fragt dann eben, was mit der Frau passiert ist, die er retten wollte. Und dann sagt Jack, er hat sie geheiratet und ja, macht seinen wenig überzeugenden Heulanfall. Währenddessen, wenn ich mich jetzt, also ihr müsst mich immer unterbrechen, ich hüpfe ein bisschen.
Ja, dann bleib doch mal ruhig sitzen und erzähl weiter.
Kommt Said in der Bunkeranlage an und
das gibt Locke wieder Hoffnung.
Genau, versucht das Zeug zu reparieren, während dann machen sich Hurley und Kate auf die Suche nach einem Sicherungskasten, um eben wieder ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Mhm.
Das schaffen sie auch und Said schafft es schließlich auch, den Computer wieder zum Laufen zu bringen. Dann setzt sich Locke davor, gibt die Zahlen ein, 4, 8, 15, 16, 23, 32 und Hurley sagt dahinter immer noch nein, nein, nein und dann als er die 32 eingibt, John, sagt Hurley, ach weißt du was, hör nicht auf mich, drück auf die Execute.
Genau.
Und als der Finger schon über der Execute-Taste schwebt, kommt Jack schließlich rein und sagt 42, es ist die 42, nicht die 32.
Und der muss da schon eine halbe Minute gestanden haben und zugehört haben, weil er kann ja nicht sehen, was da eingegeben wurde.
Stimmt.
Der hat genau den dramatischen Moment abgewartet, um einzuschreiten.
Vielleicht hat er noch ein paar Tränen verdrückt. Ja, und ich glaube, das ist die Szene, die ihr meintet, eben angesprochen habt, oder?
Ja, eine von mehreren halt. Also am stärksten ist aber das, was danach kommt. Wo Locke sagt, nee, nicht ich drück die Taste, sondern du.
Genau, du musst die Taste drücken und Jack weigert sich, die Taste zu drücken, weil er eben meint, das ist absoluter Bullshit. warum, das macht keinen Unterschied erstmal, wer die Taste drückt, und es ist überhaupt bescheuert, die Taste zu drücken.
Jack geht's nämlich genauso wie Desmond auch. Jack ist ja auch zurückgekommen, weil er glaubt, vielleicht gibt's die klitzekleine Chance, dass das doch alles wahr ist, und dann explodiert die Welt. Sonst wäre er ja nicht wiedergekommen.
Ja. Und er unterhält sich da ja auch wieder mit Locke, und die Fragen, die er Locke da stellt, stellt er sich ja irgendwie auch selber die ganze Zeit. Also er kann ja nicht begreifen, warum Locke das einfach alles glaubt.
Ja.
Wobei Locke sich selber ja eben auch gar nicht mehr so sicher ist. Da, bevor Said kommt, hat er ja mal wieder so einen Moment, wo er alleine die Welt anschreit und fragt, was sagt, willst mir, du was eigentlich von soll, mir?
Genau. Und dann in dem Moment kommen ja Kate und Said rein.
Genau.
Und wo er auch einen wenig überzeugenden Tränenanfall hat.
Ja. Ja gut, aber darüber sprechen wir jetzt nicht, weil den mag ich mehr als Jack. und da dreht ja Locke dann genau das um, was ihm von Helen gesagt wurde. Eben. Ja, Jack, du musst das jetzt machen. Zusammen schaffen wir das, alleine geht's nicht. Ja, wie heißt es auf Deutsch? Mit Vertrauen und so. The Leap of Faith halt.
Ich habe mich am Anfang gefragt, ob er wollte, dass Jack die Taste drückt, weil er ihm nicht geglaubt hat, dass es wirklich die 42 ist. Aber darum ging es ihm, glaube ich, gar nicht.
Nö, es ging ihm nur darum,
dass er nicht Jack alleine
ist. Ja, also, und dass Jack gehört jetzt halt auch einfach mit dazu. Der hat da jetzt mitgemacht. Genau, der kann sich nicht weiter damit rausreden, dass das ja alles Unsinn ist und eh nichts passiert, weil wenn er es wirklich glauben würde, wäre er erstens überhaupt nicht zurückgekommen und zweitens hätte er gesagt, ja, wenn du nicht drückst, dann drückst du halt nicht. Ja. Egal.
Also ich glaube, ich wäre an Jacks Stelle auch zurückgekommen, aber nur um zu sehen, was passiert.
Naja, wenn die Welt explodiert, dann hättest du das auch woanders mitbekommen.
Wer sagt, dass die Welt explodiert? Das kann auch gar nichts passieren.
Ja, das hättest du auch woanders mitbekommen.
Nee, aber wenn da vielleicht eine Pfeife angeht und das
und irgendwo klappt eine Wand runter und 20 Tänzerinnen kommen raus. Und
ja, genau sowas, weißt du? Und ein Elefant und auf dem Elefant ein Clown. Ja, und
kann ich verstehen.
Alle sind nur noch Skelette, weil sie schon längst verhungert sind. Das hättest du nicht überall gesehen. Aber du musst schon an der Quelle sein, wenn du was beobachten möchtest.
Sag mal, Mario, bist du noch da oder drückst du schon die Taste?
Ich bin schon da.
Ah, okay, ich dachte,
du hast schon dein drittes Schnitzel gerade.
Solange ich es von dir gehört.
Ich hatte schon. Nein. Ich wollte eigentlich nur den Jan nicht unterbrechen.
Aber es. Ja. Ja. Also, als dann Jack schließlich die Taste drückt, und ich stimme da total Phil zu, dass er die Taste drücken soll, damit er sozusagen involviert ist, damit er auch in der Gruppe der Gläubigen jetzt gefangen eigentlich schon ist, weil jetzt ist er drin und kommt nicht mehr raus und er hat es gedrückt. Dass es natürlich bei einer Sekunde sein muss. Dass es dann wieder auf die 108 geht.
Die haben es auch immer geschafft, in dem Moment auf den Counter zu gucken, wenn gerade die Minute runtergeklappt ist. Ich habe nicht einer hingeguckt, wenn da einfach nur die Zeit angezeigt wurde.
Hollywood. Das muss dramatisch sein.
Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, wie es dann von da weitergeht.
Aber du hast was vergessen, was ganz wichtig ist.
Hau raus.
Ach so.
Ja, Hurley hat das Essen gefunden.
Ja,
stimmt. Ach, und hört, glaube ich, auch sofort auf, nach dem Strom zu suchen.
Genau, ja. Weil Kate ruft ihn nämlich dann. Hast du es gefunden? Und Hurley sagt nur, was?
Auf Englisch sagt er so, depends on what you mean with it.
Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Stimmt, das ist wichtig.
Ach so, nein, ich wollte nur sagen, es war irgendwie klar, dass Hurley dieses ganze Futter da finden wird. Das passt irgendwie zu ihm.
Ja, wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, dass hinter der Luke eigentlich genau das ist, was Hurley sich vorstellt. Nämlich viel Essen.
Aber sonst, aber wirklich fällt mir jetzt nichts mehr gerade ein.
Ja, du bist aber noch gar nicht auf die Gruppe um Sawyer und Michael.
Ja,
also im Bunker haben wir ja echt alles, da passiert ja
nichts.
Ich glaube, Locke sagt nur noch, dass er halt ab jetzt erstmal aufpasst, dass die Taste gedrückt wird.
Genau, ja.
Die zweite Inselhandlung, stimmt. Und zwar, das geht da direkt nahtlos weiter, dass die anderen, wie Jin sie nennt, die drei am Strand aufgreifen Sawyer will sich wehren, als da ein, ich nenne ihn mal John Coffey, weil er eigentlich so aussieht wie der Kerl in Green Mile.
Green Mile, ja, voll der Hühne. Ja.
Ein richtiger Hühne. Ankommt und der schlägt aber ohne Probleme Michael, Jin und Sawyer zusammen.
Ja, und schleift die ja dann auch so hinter sich her. Das ist echt ein totaler Bär, der Typ. Da musste ich kurz dran denken, wie du ja immer meintest, hier Ethan, voll der harte Hund und so. Aber der ist ein harter Hund und echt groß.
Das stimmt. Und ich war da der festen Überzeugung, oh, das sind echt die krassen Wilden. Dann werden die in eine, ja, in einen Verschlag, in ein Loch im Boden, was mit Bambus verschlossen ist, alle drei reingeschmissen, versuchen noch herauszukommen, scheitern aber schließlich.
Was ja auch schon echt doof war, den, der so an der Schulter verletzt ist,
nach oben klettern zu lassen.
Nach oben klettern zu lassen.
Ich weiß auch nicht, warum Sawyer. Also Michael geht mir mit seinem, gib mir meinen Sohn, der geht mir in der vorigen Folge damit schon ein bisschen auf die Nerven und jetzt immer.
Du tust mir so leid.
Noch weiter. Wie bitte?
Ach, nix. Nicht so wichtig.
Ich tu dir weh?
Nein. Du tust mir leid.
Ach so, warum?
Ja, weil, oh, weil ich habe auch weiter gesagt, hier die,
oh mein Gott.
Die Folge, in der Michael im Wasser lag und nach Walt gerufen hat, fand ich auch so anstrengend. Aber immerhin habe ich in der Folge gelernt, wie Walt heißt und konnte es seither nie mehr vergessen.
Und wie Sawyer nach Jin schreit. Und ja, in dieser Grube nennt er Jin auch Chewy, weil ich sehr lustig fand.
Das macht er öfters, das hat er auf dem Fluss auch schon mal gemacht.
Jedenfalls, wer landet dann? Dann landet noch eine zusätzliche Person bei denen in der Grotte, in der Grube. Nämlich, den Namen der Schauspielerin vergessen, aber wie heißt sie?
Michelle Rodriguez.
Genau.
Ja, genau. Die Jack an der Bar in einem Flashback in der vorigen Folge angeredet hatte.
Und sie auch, hat ihn angebaggert, oder?
Angeflirtet hat, ordentlich, ja.
Vor dem Abflug.
Genau. Und die erkennt der Zuschauer natürlich, die drei kennen sie aber nicht. Dann stellt sich aber heraus, dass sie auch im Flugzeug war und sie im Heck saß. Und dann reden die vier, sind sie jetzt, die in der Grube sitzen, darüber, dass sie jetzt alle aus dem Flugzeug, alle gestrandet und so weiter und so bla bla. Und Sawyer zieht auf einmal eine Pistole, wo ich mich frage, haben die nicht durchsucht?
Nö, offensichtlich nicht.
Das war auch komisch. Ja. Sind vielleicht keine Polizisten oder so.
Und er sagt dann, ja, wenn die jetzt nochmal öffnen, dann habe ich hier eine kleine Überraschung für sie. Und Ende vom Lied ist aber, dass sie Sawyer niederschlägt, sich die Knarre nimmt und dann von Hühnen aus der Grube geholt wird. Also sie gehört zu den Bösen.
Wie heißt sie nochmal? Bösen.
Das wissen wir eigentlich noch nicht.
Doch, sie hat sich doch vorgestellt.
Ja, aber ich verstehe ihren Namen nicht. Sie hat sich
da vorgestellt.
Okay.
Anna Louis.
Das weiß ich auch nicht.
Anna Lucia.
Anna Lucia. Ich nenne sie Michelle Rodriguez. Ist einfacher. Ja,
das ist das Sawyer immer wieder lustige Spitznamen für sie hat. Cutie Lips und so weiter.
Ja.
Ja, und die drei sitzen immer noch in der Grube gefangen fest, jetzt ohne Pistole, denn die hat Michelle Rodriguez ihnen weggenommen.
Mhm.
Wobei ich mich frage, ob deren Auftritt, deren Spiel in der Grube deswegen war, um zu checken, ob die irgendwas planen, irgendeinen Ausbruch planen, ob die irgendwelche Waffen haben oder ob sich zu überzeugen, wer die wirklich sind.
Beides, würde ich sagen.
Ja.
Erstmal gucken, was das so für Leute sind und dann halt schauen, ja, ob sie irgendwie Unsinn im Sinn haben.
Okay. Aber für mich war jetzt schon ersichtlich, dass sich dadurch, dass sie zu den anderen, ich nenne sie jetzt mal die anderen, gehört, entweder zwei Optionen gibt, und zwar entweder ist sie infiziert, böse, was auch immer, und jetzt eine andere, was eigentlich für mich nicht so realistisch war, weil sie sich artikuliert hat, ganz nett war und so weiter. Und für mich waren die anderen, so wie das immer genannt würde, Leute, die die also so wie Rousseau davon geredet hat, hat man eher Leute im Kopf, die wirklich krank sind. Auch wenn jetzt die Leute, die Vault geholt haben, eher aussahen wie Rednecks. Oder eben, dass diese ganzen Bösen, die die drei am Strand niedergeschlagen und verschleppt haben, dass das eben auch ja eine neue Gruppe ist, die sich aber dann auch um Leute aus dem Heck schart und vielleicht noch andere, die auf der Insel rumlaufen. Also eine völlig neue Fraktion.
Die anderen.
Genau. Die anderen aus dem Hinterteil.
Ja, dann genau, dann denken die ja vielleicht.
Damit könnte man guten Porno drehen. Entschuldige, du wolltest irgendwas Kluges sagen, oder?
Es ist schockiert.
Ich wollte sagen, ich hab's vergessen. Ach so, ja, ich wollte eigentlich nur Phil zustimmen, dass sind die anderen aus dem Hinterteil ja dann vielleicht die einen anderen gefangen haben, um zu prüfen, ob sie die anderen sind oder die einen.
Aha. Klingt einleuchtend.
Also vielleicht haben die ja genauso Angst vor diesen anderen und prüfen jetzt, ob das die anderen sind. Also Sawyer, Jin und...
Ja. Genau. Klingt für mich einleuchtend.
War ja auch total einleuchtend.
Mhm.
Okay, ich glaube, das war's auf der Insel, oder?
Jo.
Am Strand haben wir gar nichts gehört, außer diese eine Szene, wo Hurley dann noch da war. Ach so, Hurley ist auch mit zurück. Ja klar, habt ihr ja schon erzählt. Er hat ja diese Geschichte erzählt mit den Nummern.
Essen gefunden.
Ja, und das. Ja, also ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben, worüber wir noch diskutieren können, weil das haben wir alles zwischendurch schon gemacht.
Ja, es war hopp die hopp, aber mal nicht chronologisch, sage ich.
Macht ja nichts. Dann können wir aus meiner Sicht zur Bewertung kommen. Jan, fang doch an.
Da die Folge mich teilweise echt aufgeregt hat, gebe ich da eine 15. Ich habe zwischen 15 und 16 geschwankt, aber eine 15.
Okay, keine weitere Begründung?
Ja, das mit der 108 frustriert mich jetzt schon und ich weiß, dass es sich noch ein bisschen weiterziehen wird.
Okay. Dann Mario.
Ja, ich schwanke immer noch zwischen 15 und 16. Ich gebe der Folge eine 16. Die Folge war okay, aber ja, mich stört das auch jetzt irgendwie mit der 108 und ich weiß ganz genau, dass es wie mit der Luke erst nach 40 Folgen erfahren wir, was passiert. Und mit der 108 erfahren muss ich auch erst am Ende der Staffel, was es damit auf sich hat. Jack wie immer nervig. Kate war das erste Mal nicht nervig. Fand nur ich das. Ich fand sie total okay.
War ja jetzt auch nicht viel da, fand ich.
Ja, ey, deswegen. Und ja. 16.
Okay. Ja, ich schwanke zwischen 16 und 23. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich dieses Orientierungsvideo da gesehen habe, da war ich total ja, Mystery-mäßig geflasht, wie das jetzt weitergeht, weil das ja doch irgendwie so einen neuen mysteriösen Part zu der ganzen Story bringt.
Ja, aber es sagt einfach nur The Incident.
Ja, na, genau.
Für mich war es nicht wirklich befriedigend.
Das ist halt jetzt wieder so eine neue Mystery-Box. Was ist denn der Incident?
Ja.
Ach, ich glaube, ich gebe mal eine 23. Damit wir ein bisschen auseinander liegen. Phil?
Ich fand die Folge beim ersten Mal auch... Also ich hatte die ganz gut in Erinnerung, fand sie jetzt aber gar nicht mehr so gut. Weil eigentlich ziemlich wenig passiert. Also wenn man die Handlung da zusammenfasst, braucht man, glaube ich, nicht viel Text. Also eigentlich müsste ich der Folge eine 15 geben, aber weil es mir trotzdem Spaß macht, Locke auch in so einem Rückblick zu schauen, gibt es noch eine 16.
Alles klar, dann haben wir ja eine ziemlich große Bandbreite diesmal. Wenn ihr mit unserer Bewertung nicht einverstanden seid oder wenn ihr seid, dann könnt ihr uns gerne unter www.zahlensender.net schreiben. Ihr könnt uns auch auf Facebook @Zahlensender schreiben oder auf Twitter unter Zahlensender.net oder auf app.net unter Zahlensender. Und ihr könnt uns auch natürlich gerne auf iTunes bewerten. Ja, dann bleibt uns nur noch unsere typischen letzten Worte zu sprechen.
Oh, oh.
Mario.
Dama-Initiative.
Ah, du hast ja geblufft, du wusstest ja was. Okay.
Ja.
Das ist ja gemein. Dann Phil.
Namaste.
Okay, ich sage, ich war zu beschäftigt, damit auf die Fresse zu kriegen. Und Jan.
Leap of Faith.
Alles klar. Und damit sage ich, macht's gut, bis bald.
Ach so, ja, macht's auch gut.
'So Namaste?
Ach, weil er sich in dem Video so verabschiedet.
Ah, okay. Guck mal, wie unaufmerksam ich da war.
Das ist ein indischer Gruß oder
Verabschiedung, oder? Also in genau. Das ist so, hallo, guten Tag.
Ja.
Und tschüss. Ach, so wie, nicht auf, so, ach so, auch auf
Wiedersehen. Das ist so wie das italienische Ciao.
Mhm. Ja.